Hallo bei Bitcoin kurz erklärt, dem Bitcoin-Podcast für alle ohne Zeit. Ich heiße Nicole, bin Wirtschaftsmathematikerin und Analystin und seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Neben der Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit bietet Bitcoin das Potenzial, einige Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Ich habe erkannt, dass viele Probleme des heutigen Wirtschafts- und Finanzsystems damit zusammenhängen, wie unser Geld funktioniert bzw. nicht funktioniert. Ich bin überzeugt, dass Bitcoin dabei helfen kann, eine ehrlichere, faire und nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Ich möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen und dich mit diesem Podcast zu einem Perspektivwechsel einladen. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, dass du deine Bitcoin selbst verwahrst. Wir werfen einen Blick auf drei unschlagbare Vorteile der Selbstverwahrung. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Bitcoin-Preis bei 54.900 Euro. In Folge 10 von Bitcoin kurz erklärt haben wir uns angesehen, wie man Bitcoin sicher kaufen und aufbewahren kann. Und dem Feedback zur Folge entnehme ich, dass der Kauf von Bitcoin, zum Beispiel bei 21 Bitcoin, von Bitcoin-Anfängern tatsächlich als einfach empfunden wird. An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle, die mir schreiben und eine Rückmeldung zum Podcast dalassen. Ich freue mich immer sehr darüber. Leider höre ich im Bekanntenkreis immer wieder die Aussage, ich lasse die Bitcoin jetzt erstmal auf der Börse liegen. Wie man Bitcoin selbst aufbewahrt, schaue ich mir später irgendwann an. Das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Ich kann diese Aussage sehr gut nachempfinden. Die meisten von uns haben einen vollen Terminkalender und viel um die Ohren. Überstunden, Kinder, die Pflege von Angehörigen oder sonstige Verpflichtungen lassen oft wenig Raum für technische Spielereien wie die Aufbewahrung von Bitcoin. Außerdem sind die meisten von uns in der westlichen Welt daran gewöhnt, dass Banken und Börsen einigermaßen funktionieren und im Zweifel der Staat für Recht und Ordnung sorgt, wenn mal etwas schief gehen sollte. Es ist also verständlich, dass meine Freunde und Bekannten sich Zeit lassen, wenn es um die Selbstverwahrung geht. Mit dieser Folge möchte ich dir aber drei gute Gründe präsentieren, wieso die Selbstverwahrung von Bitcoin viel zu wichtig ist, als dass du sie zu lange in die Zukunft aufschieben solltest. Und wahrscheinlich wird es dich heute überraschen, wie viel das Thema Selbstverwahrung mit deiner persönlichen Selbstwirksamkeit zu tun haben kann. Legen wir also los mit den drei guten Gründen, Bitcoin auf deine eigene Wallet zu senden und sie nicht auf der Börse zu lassen. Grund Nummer 1. Börsen und Banken können pleite gehen. Es passiert zwar nicht jede Woche, aber durchaus regelmäßig. Krypto- und Bitcoin-Börsen können von heute auf morgen verschwinden und ihre Kunden im Regen stehen lassen. Ein prominentes Beispiel ist die japanische Börse Mt. Gox. Mt. Gox wurde 2010 gegründet und war eine der ersten und größten Bitcoin-Börsen der Welt. Zeitweise wurde bis zu 60% des weltweiten Bitcoin-Handelsvolumens über Mt. Gox abgewickelt. Doch schon 2014 meldete die Handelsplattform Insolvenz an und stellte den Bitcoin-Handel komplett ein. Denn Mt. Gox hatte häufig technische Probleme und leider waren die Sicherheitsvorkehrungen mangelhaft, weshalb es zu mehreren Fällen von Diebstahl und erfolgreichen Hackerangriffen kam. Kurz vor der Mt. Gox-Pleite wurde bekannt, dass der Börse etwa 850.000 Bitcoin fehlten, was zu einem massiven Vertrauensverlust führte. Aktuell ist Mt. Gox wieder in den Schlagzeilen, denn noch bis heute läuft ein komplexer Gerichtsprozess zur Rückzahlung der geschädigten Nutzer. Weil ein Teil der fehlenden Bitcoin später wiedergefunden wurde, werden die Gläubiger nun im Jahr 2024, also 10 Jahre nach der Börsenpleite, teilweise entschädigt. Der Zusammenbruch der ersten Bitcoin-Börse diente als wichtige Lehre für die gesamte Bitcoin-Gemeinschaft in Bezug auf die Bedeutung von Sicherheit und Transparenz. Der Mt. Gox-Skandal führte konsequenterweise zu verstärkten Rufen nach Regulierung und besseren Sicherheitsstandards für Bitcoin-Börsen. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, der Mt. Gox-Crash war früher, aber heute ist Bitcoin viel etablierter und regulierter, sowas wird doch nicht nochmal passiert sein. Aber leider kam es zu weiteren Skandalen. Der größte Skandal der letzten Jahre betrifft die Kryptowährungsbörse FTX. FTX wurde 2019 von den jungen US-Amerikanern Sam Bankman-Fried und Gary Wang als Handelsplattform gegründet, über die ihre Nutzer sowohl mit Kryptowährungen als auch mit anderen Finanzprodukten handeln konnten. FTX hatte seinen Hauptsitz auf den Bahamas, vermutlich weil sie sich in den letzten Jahren als ein Land positioniert hatten, das ein, sagen wir, kryptofreundliches regulatorisches Umfeld bietet. Die Plattform zog Millionen von Nutzern weltweit an und wurde für ihre hohe Liquidität und niedrigen Handelsgebühren sehr geschätzt. Die Börse wuchs schnell und wurde zu einer der größten und bekanntesten Kryptowährungsbörsen weltweit. Auch Sam Bankman-Fried, der am Massachusetts Institute of Technology, einer sehr renommierten Universität in den USA, einen Abschluss in Physik erwarb, wurde als eine Art Wunderkind gefeiert. Aufgrund seines schnellen finanziellen Erfolgs und seines wachsenden Einflusses in der Kryptowährungsbranche wurde Sam mit zahlreichen angesehenen Preisen und Würdigungen ausgezeichnet. Vor einigen Monaten, genauer gesagt im März 2024, wurde Sam zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Heute gilt er als verurteilter Betrüger. Die Börse FTX befindet sich seit November 2022 in einem Insolvenzverfahren. Die Insolvenz betrifft nicht nur die Hauptbörse, sondern auch zahlreiche Tochtergesellschaften weltweit. Sie war das Ergebnis einer Mischung aus finanziellem Missmanagement, riskanten Investitionen, Interessenskonflikten, mangelnder Transparenz und betrügerischen Aktivitäten. Regulatorische Versäumnisse und ein plötzlicher Vertrauensverlust bei den Kunden trugen ebenfalls erheblich zum Zusammenbruch bei. Sam Bankman-Fried und andere Führungskräfte von FTX wurden wegen verschiedener Vergehen angeklagt, darunter Anlagebetrug, Geldwäsche, Veruntreuung und Marktmanipulation. Die zahlreichen Details erspare ich dir. Wenn du aber mehr über den Aufstieg und Fall von Sam und seiner Börse erfahren möchtest, dann interessiert dich vielleicht das Buch Sam Bankman-Fried – Die Geschichte eines amerikanischen Albtraums, das im August 2024 erscheint. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Ich habe den Fall FTX damals live in den Medien verfolgt und besonders schockierend war für mich die Entdeckung, dass FTX seinen Kunden und Regulatoren deutlich höhere Bestände an Kryptowährungen meldete, als FTX tatsächlich gehalten hat. Die genauen Zahlen variieren je nach Quelle. Der Zusammenbruch von FTX und die Enthüllung, dass die Börse Bitcoin und andere Kryptowährungen verkauft hat, die sie gar nicht besaßen, werfen ernste Fragen zur Effizienz und Effektivität der regulatorischen Aufsicht auf. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, was irgendwelche amerikanischen elitären Wunderkinder auf den Bahamas machen, braucht uns in Deutschland oder Europa ja nicht zu interessieren, denn sowas kann hier nicht passieren. Aber leider stimmt das nicht ganz. FTX hatte auch zahlreiche deutsche Kunden und ich kenne einige Leute persönlich, die mit der Pleite von FTX viel Geld verloren haben, weil sie ihre Kryptowährungen nicht selbst aufbewahrten, sondern sie der Börse überließen. Außerdem gibt es auch eine prominente Geschichte aus Deutschland, die ganz deutlich zeigt, warum es keine gute Idee ist, seine Bitcoin auf einer Börse zu lassen. Und zwar das Beispiel Nuri. Die Berliner Bank Nuri war eine deutsche Startup-Hoffnung und hatte vor ihrer Insolvenz im August 2022 rund eine 500.000 Kunden. Die Nuri Bank war auf Kryptowährungen spezialisiert und bot neben einem klassischen Bankkonto unter anderem auch die Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen. Man hatte als Kunde zusätzlich die Option, seine Bitcoin bei Nuri auf einem sogenannten Ertragskonto zu halten. Und das wirkte sehr lukrativ, denn damit konnte man seine Bitcoin auf wundersame Weise vermehren bzw. variabel verzinsen. Der Nachteil bei der Sache? Die Bitcoin auf dem Ertragskonto lagen zu 100% in Fremdverwahrung bei Nuri. Bzw. Nuri wiederum gab diese Bitcoin in Fremdverwahrung an eine andere Firma, an Celsius. Und Celsius wiederum war eine US-amerikanische Firma, die im Juli 2022 ähnlich spektakulär wie später FTX Insolvenz anmelden musste, nachdem bereits zuvor alle Gelder bzw. Kryptowährungen der eigenen Kunden eingefroren wurden und nicht mehr transferiert werden konnten. Und das hatte zur Folge, dass die Kunden der Berliner Bank Nuri nicht mehr auf ihre Bitcoin zugreifen konnten, die sie auf ihr Bitcoin-Ertragskonto eingezahlt hatten. Das klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, um die Geschichte abzukürzen. Kunden der Berliner Bank Nuri haben alle ihre Bitcoin verloren, die sie auf ihrem Ertragskonto liegen hatten. Es gibt für Bitcoin und Kryptowährungen übrigens keine Einlagensicherung, wie etwa auf Eurobeträge bis zur Höhe von 100.000 Euro. Pech gehabt, kann man da nur sagen. Ich kenne zahlreiche Personen, die ihre Bitcoin auf dem Nuri-Ertragskonto verloren haben. Ich selbst bin leider auch betroffen, zum Glück nur mit einem kleinen Betrag. Viele andere Leute hatten blöderweise deutlich höhere Bitcoin-Beträge auf dem Nuri-Ertragskonto. Sie konnten sich damals einfach nicht vorstellen, dass diese Bitcoin bei einer Firma in Deutschland einfach verloren gehen könnten. Und ehrlich gesagt hätte ich das auch nicht gedacht. Aber ich habe daraus gelernt. Not your keys, not your coins. Oder auf Deutsch, nicht deine Schlüssel, nicht deine Bitcoin. Wenn du nicht selbst im Besitz der privaten Schlüssel zu deinen Bitcoin bist, dann gehören dir diese Bitcoin technisch gesehen nicht. Bitcoin-Börsen können pleite gehen, wie diese vier Beispiele Mt. Gox, FTX, Celsius und Nuri eindrucksvoll und auf tragische Weise bewiesen haben. Grund Nummer 1 wäre aus meiner Sicht schon Grund genug, um mit größtmöglicher Motivation zu lernen, wie man seine Bitcoin sicher selbst aufbewahrt. Aber ich werde dir noch zwei weitere Gründe nennen. Kommen wir zu Grund Nummer 2. Ohne Verantwortung keine Freiheit. Für viele Menschen bedeutet Bitcoin Freiheit, auch für mich. Und diese Freiheit geht weit über finanzielle Freiheit hinaus. Bitcoin ist ein Werkzeug, das uns helfen kann, uns Stück für Stück von renovierungsbedürftigen Systemen zu befreien, seien es alte Unternehmensstrukturen oder überholte politische Systeme. Bitcoin kann uns den Mut geben, uns gegen Missstände auszusprechen, für uns selbst einzustehen oder unsere Stimme für andere benachteiligte Gruppen zu erheben. Aber wie alles im Leben gibt es auch die Freiheit nicht umsonst. Wer Freiheit möchte, muss sich trauen, Verantwortung zu übernehmen. In erster Linie für sich selbst. Und vielleicht hast du jetzt ein unangenehmes Gefühl in der Bauchgegend. Der Begriff Selbstverantwortung kann bei einigen Menschen negative Emotionen oder sogar Ablehnung hervorrufen, da Verantwortung manchmal als belastend empfunden wird. Besonders in einem noch so jungen Bereich wie Bitcoin, wo das Risiko von Fehlern hoch ist, kann die Betonung auf Selbstverantwortung als einschüchternd wirken. Falls es dir so geht, ist das okay. Das ist völlig menschlich. Wichtig ist an erster Stelle, dass du dir diese Emotionen bewusst machst, falls sie da sind, und einen guten Umgang damit findest. Beantworte dir einmal ehrlich die Frage: Übernehme ich gerne Verantwortung oder gebe ich Verantwortung lieber ab? Wenn du grundsätzlich gerne Verantwortung übernimmst und deine Bitcoin noch nicht selbst hältst, dann fehlt dir vermutlich nur noch ein kleiner Stupser, um zu starten. Wie diese Podcast-Folge zum Beispiel. Wenn du dich allerdings bei dem Gedanken erwischst, dass dich Verantwortung eher belastet, dann ist es wohl etwas komplizierter. Und das hat vermutlich auch gar nichts damit zu tun, wie schlau oder gebildet du dich fühlst. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es Leute, die anspruchsvolle Jobs haben und Bitcoin trotzdem nicht selbst verwahren möchten, weil sie laut eigener Aussage ständig alles verlieren und nicht mehr wiederfinden. Und deswegen finden sie Banken super, weil Banken dich im Zweifel an deine PIN erinnern, wenn du sie vergessen hast oder den Zettel, auf dem sie steht, nicht mehr wiederfindest. Bitcoin nicht selbst verwahren zu wollen, ist eine Entscheidung, die jedem Menschen zusteht. Mit dieser Entscheidung einhergehen muss zwangsläufig dann aber auch die Erkenntnis, dass man anderen vertrauen muss und abhängig ist. Abhängig von Börsen oder Banken und gegebenenfalls auch abhängig von anderen Institutionen wie Arbeitgebern oder anderen Menschen, zum Beispiel vom eigenen Partner. Unabhängigkeit und Freiheit gibt es nicht ohne Selbstverantwortung. Und Bitcoin kann nur dann als Freiheitstool nützlich für uns sein, wenn wir Verantwortung für uns selbst übernehmen und unsere Bitcoin selbst verwahren. Bevor wir zum dritten und letzten Grund für heute kommen, weshalb es wichtig ist, deine Bitcoin selbst zu verwahren, eine kleine Werbung. Du suchst noch nach einer einfachen und anfängerfreundlichen Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen und einen praktischen Sparplan anzulegen? Dann kann ich die App 21Bitcoin wärmstens empfehlen. Die Firma hinter 21Bitcoin hat ihren Hauptsitz in Salzburg in Österreich und wird unterstützt von der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Die App ist somit in deutscher Sprache auf jedem Handy nutzbar und wird nach europäischem Recht reguliert. Freunde und Bekannte bestätigen mir immer wieder, dass 21Bitcoin super einfach und intuitiv zu verstehen ist. Wenn du dich für 21Bitcoin entscheidest, kannst du mit dem Code BITCOINKURZ bzw. über den Registrierungslink in den Shownotes einen Teil der Gebühren sparen und unterstützt damit zusätzlich meinen Podcast. Nun zurück zu Grund Nummer 3. Sich selbstwirksam fühlen. Selbstverantwortung ist eine der Grundvoraussetzungen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Selbstbestimmtheit ist auch wieder ein Begriff, der bei einigen Menschen negative Assoziationen hervorrufen kann. Wahrscheinlich wollen die meisten von uns einen selbstbestimmten Alltag gestalten, aber vermutlich tun es die wenigsten. Alte Gewohnheiten, Verpflichtungen, emotionale Abhängigkeiten, ungünstige Glaubenssätze oder zu wenig Selbstvertrauen können Faktoren sein, die uns davon abhalten, autonom zu leben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit Bitcoin jedem Menschen dabei helfen kann, ein, zumindest etwas, selbstbestimmteres Leben zu führen, weil Bitcoin uns quasi dazu zwingt, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Übernehme ich Verantwortung für mich selbst? Falls nein, auf wen verlasse ich mich? In welchen Bereichen meines Lebens handle ich autonom und selbstbestimmt und in welchen eher nicht? Selbstbestimmtheit wiederum ist eng verwoben mit Selbstwirksamkeit. Okay, was genau ist Selbstwirksamkeit? Aus meiner Sicht beschreibt Selbstwirksamkeit den Glauben einer Person an ihre eigene Fähigkeit, in bestimmten Situationen wirksam zu handeln und gewünschte Ergebnisse zu erzielen. Es geht darum, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben, Herausforderungen zu bewältigen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was Selbstwirksamkeit mit Bitcoin zu tun hat? Zu diesem interessanten Thema hat Roman Reher, der Blocktrainer, letztes Jahr bei der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck einen unglaublich inspirierenden Vortrag gehalten. Bitcoin ist nicht nur ein Werkzeug, das uns Freiheit bringt, sondern auch ein Werkzeug, das uns Selbstwirksamkeit schenken kann. Natürlich nur dann, wenn wir dieses Werkzeug auch in die Hand nehmen und benutzen. Im Folgenden hören wir einen Ausschnitt aus Romans Vortrag. Den Link zum zugehörigen YouTube-Video findest du wie immer in den Shownotes.
Wie kann das eigentlich sein, dass Kinder andere Kinder hänseln und ärgern und so grausam sind zueinander? Ist das ein natürliches menschliches Verhalten und sind wir vielleicht im Kern eigentlich böse Geschöpfe? Und dann sagte er, nee, das Thema ist ein ganz anderes. Aus pädagogischer Sicht versuchen Kinder damit was zu erzeugen, weil sie irgendwann ein Verhalten erlernen, was eine gewisse Wirksamkeit nach sich zieht. Er hat das damit beschrieben, dass sie auf die Welt kommen als Kinder, schreien die Ärzte an, unsere Eltern an, es ist kalt, es ist alles einfach super unangenehm und wir lernen so langsam, immer wenn ich schreie, wird es auf einmal warm, immer wenn ich schreie, gibt es auf einmal Essen, immer wenn ich schreie, kann ich mich schlafen legen. Wir erlernen Wirksamkeit. Und so ist es bei Kindern auch, denn irgendwie fangen Kinder an, wenn sie andere Kinder hänseln, immer die gleichen Kinder zu hänseln. Und der Grund ist einfach, sie lernen, ich drücke diesen Knopf und am Ende kommt ein Verhalten bei einer anderen Person hinten raus, welches ich erzeugt habe. Ich versuche wirksam zu sein. Und dieses Verhalten ist nicht böse, auch wenn dieses Verhalten häufig grausam ist, gerade wenn immer die gleichen Kinder darunter leiden müssen und die ja wirklich auch dann gar keine Chance mehr haben, wirksam zu sein in irgendeiner Form, ist das Verhalten von den Kindern als Initial-Push gar nicht als böse gedacht oder aus einer Boshaftigkeit entstanden, sondern aus dem Wunsch entstanden, selbstwirksam zu sein und irgendwie sein eigenes Leben zu kontrollieren und ein Stück weit Kontrolle zu spüren. Wir lernen dann irgendwann, dass das zu Konflikten führt und dass es viel, viel bessere Methoden gibt, selbstwirksam zu sein. Statt zu schreien, können wir unsere Sprache benutzen und sagen, ich habe Hunger, Durst, mir ist kalt, mir ist warm und kriegen so das, was wir wirklich brauchen und zwar in viel effizienter, viel gezielter. Und so ist es ein ständiger Lernprozess, in dem wir versuchen, selbstwirksam zu sein, unsere Welt zu kontrollieren, irgendwie Einfluss auf diese Welt nehmen zu können und lernen eben mit der Zeit kooperativ zu sein. Und so erlaubt es unsere Arbeit, wirksam zu sein, ein Produkt zu schaffen, was andere uns abkaufen, wodurch wir diese Wirksamkeit spüren, wodurch wir Geld bekommen und andere wirksam sein lassen können in unserer Welt. Das heißt, Geld ist eine Art gespeicherte Wirksamkeit, die wir einsetzen können, um unsere Welt zu kontrollieren und unsere Ziele zu erreichen und uns ein Gefühl von Sicherheit zu verschaffen. Und das große Problem ist, dass es andere gibt in diesem Geldsystem, die das auch können, nur mit dem Unterschied, dass sie dabei nicht kooperativ sein müssen, sondern einfach Geld drucken. Und das hat ganz viele negative Effekte. Dieses Geld wird umverteilt und macht große Unternehmen sehr wirksam. Und wir können vor allem eins nicht, wir können nichts dagegen tun. Wir sind nicht mehr wirksam. Wir haben keine Wahl mehr. Selbst wenn wir diese Konzerne ignorieren, sie können weiter produzieren. Sie brauchen uns nicht. Es wird einfach unsere Kaufkraft gedruckt und umverteilt. Und das bringt die Menschen zu verzweifelten Taten. Die Menschen versuchen, irgendwie wirksam zu sein. Sie wissen gar nicht wie und kleben sich in ihrer Verzweiflung an die Straße. Sie spüren einfach, ich kann nichts mehr machen. Dann mache ich irgendwas, was völlig verrückt wirkt, aber auf einmal bin ich wirksam. Die Medien berichten darüber, Leute regen sich auf. Irgendwas bewirke ich, ja? Ich drücke einen Knopf und hinten kommt irgendeine Reaktion raus. Ich habe gelernt, ich kann wieder einen Knopf drücken in dieser Welt. Je schlimmer die Auswirkungen werden, desto mehr brauchen wir Bitcoin. Wir werden vor die Wahl gestellt. Teil der Fiat-Welt bleiben, Fiat-Regeln spielen, versuchen hier wirksam zu sein, uns an die Straße zu kleben. Oder dem Tool, das der Staat für sich nutzt, uns die Wirksamkeit zu klauen, den Rücken zu kehren. Und sagen, statt dass wir deren Geld vertrauen, vertrauen wir einem Geld, was niemand kontrolliert und wo uns keiner die Wirksamkeit stiehlt. Wir schaffen den Ausweg. Schaffen für uns persönlich als Individuen die Möglichkeit, ein Werkzeug zu nutzen, mit dem wir wirksam sein können in dieser Welt.
Jeder von uns hat die Wahl, Bitcoin zu benutzen. Als Werkzeug der Freiheit und als Werkzeug der Selbstwirksamkeit. Ich hoffe, Romans Worte haben das ein bisschen verdeutlichen können. Das waren drei gute Gründe, wieso es so essentiell ist, deine Bitcoin selbst zu verwahren. Erstens, Börsen können pleite gehen. Zweitens, keine Freiheit ohne Verantwortung. Und drittens, mehr Selbstwirksamkeit erleben. Ich hoffe, dass mindestens einer dieser Gründe dich dazu bewegen kann, aktiv zu werden und weitere Schritte zu planen, deine eigene Wallet einzurichten, falls du das noch nicht getan hast. Wenn du noch nicht genau weißt, wo du anfangen sollst, dann springe zurück zur Folge 10 von Bitcoin kurz erklärt. Hier findest du eine nützliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens da. Und teile den Podcast am besten mit deinen Freunden. Wenn du Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge hast, dann freue ich mich sehr über deine Nachricht. Meine Kontaktinfos findest du in den Shownotes. Du erreichst mich über Instagram, LinkedIn oder Twitter bzw. X. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben. Bis zur nächsten Folge, deine Nicole. Ach ja, und bevor ich es vergesse, das hier ist keine Finanzberatung und ich bin keine Finanzberaterin. Der Inhalt dieses Podcasts ist ausdrücklich nicht als Finanzberatung zu verstehen. Ich teile hier lediglich meine persönlichen Gedanken. So, das war's.